Young Euro Classic. Hier spielt die Zukunft. Young Euro Classic, der Podcast.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebes Publikum des Konzerts vom Bundesjazzorchester am 10. August 2025 beim diesjährigen Young Euro Classic. Mein Name ist Anne Kussmaul und ich habe das Vergnügen gehabt, einen der künstlerischen Leiter des Bundesjazzorchester, Nils Klein, und eine der SängerInnen der diesjährigen Besetzung zum Zoom-Interview sprechen zu können. Bevor wir zu diesem Interview übergehen, hören wir schon mal in einen kleinen musikalischen Eindruck hinein aus dem titelgebenden Song »Irgendwo auf der Welt«, in einer Aufnahme von der Jazzwoche Burghausen 2025 mit dem Bundesjazzorchester. Viel Vergnügen! Herzlich willkommen zu unserem kleinen Zoom-Interview, Nils Klein und Lilli Kornhuber. Schön, dass ihr beiden Zeit habt für unseren Podcast.
Hallo, guten Morgen.
Wir haben schon reingehört in den titelgebenden Song eures aktuellen Programms, Irgendwo auf der Welt. Nils, wie entstand die Idee zu diesem ja doch sehr besonderen Programm? Und vielleicht magst du auch mal kurz erzählen, worin das Besondere dieses Programms besteht.
Ja, also wir haben, ich weiß gar nicht mehr, wie die erste Begegnung war, aber wir sind natürlich immer auf der Suche nach Projektideen, die viele verschiedene Aspekte abbilden. Zu einem wollen wir interessante musikalische Arbeit machen. Wir möchten den jungen Musikerinnen und Musikern aktuelle zeitgemäße Arbeitsweisen und musikalische Inhalte präsentieren. Auf der anderen Seite möchten wir natürlich auch gut an das Musikleben, an Veranstalter, an Konzertorte andocken können und so weiter. Und auch unsere gesellschaftliche Aufgabe als Bundesjazzorchester da wahrnehmen. Und da kamen durch verschiedene Gespräche, vor allem mit Dörte Schmidt von der UdK, die da die Forschungsstelle leitet für Exil- und Nachkriegskultur, eben diese Idee, oder es kam auf, dass es diese Entschädigungsakten gibt. Die nach dem Krieg konnten eben Einzelpersonen, das war in der Bundesrepublik einmalig und auch nur ein relativ besonderer Prozess, Einzelpersonen eben Entschädigungen einfordern, Anträge stellen für erlittenes Leid und Schaden und durch die Nazizeit. Und da, die haben eben diese Akten, und in diesen Akten sind eben auch Noten und sind eben Anträge auch von berühmten Komponisten aus der Zeit. Daraus ist diese Idee entstanden, diese Stücke von Musik von diesen Komponisten zu nehmen und in die Jetztzeit zu transportieren und eben neu arrangieren zu lassen und uns eben auch mit den Inhalten dieser Akten zu beschäftigen. Da ist dieses Projekt daraus entstanden.
Wie kann man sich das vorstellen? Hm? Seid ihr selber dann in so ein Archiv gegangen oder habt ihr Vorschläge gesammelt? Hm? Genau, wie kann man sich diese Hands-on-Arbeit vorstellen?
Also ich selber war nicht im Archiv, aber Henning Vetter und Anke Steinberg aus unserem Team sind nach Berlin gefahren, haben auch diese Akten eingesehen und dann natürlich einfach auch mit in Zusammenarbeit mit der Forschungsstelle dann da sozusagen Musikstücke, Titel extrahiert, die sich dann auch für diese Arbeit eignen und auch entsprechende Textpassagen. Wir haben jetzt auf dem Konzert, werden Auszüge aus der Akte von Kurt Lewinek, einer der Komponisten, vorgelesen, der da so sehr persönlich und eindrücklich eben seine Leidensgeschichte oder auch überhaupt seine Geschichte, seine Arbeit und wie sie dann eben durch das Aufkommen der NS-Regime zerstört und unterbrochen wurde und wie er dann eben auch nach dem Krieg wieder versuchte, in Deutschland Fuß zu fassen als Musiker, rein materiell, aber auch künstlerisch natürlich. Das wird da sehr eindrücklich und persönlich dargestellt. Und das ist eben so ein Teil, der auf diesen Konzerten auch stattfindet, um diesen Prozess zu illustrieren. Und was uns dabei eigentlich wichtig war, ist zu zeigen, dass diese Musik, diese Komposition selber, das sind ja im Grunde Schlagerkompositionen. Ich verwende jetzt einfach diesen Begriff, weil man kann sich am besten was darunter vorstellen, eben bekannte Melodien, die in Film und zur Unterhaltung irgendwie in der Mitte der Gesellschaft stattgefunden haben. Dass das eben nichts Museales ist. Ja, wir möchten eigentlich die Kunstwerke als solche betrachten. Und deswegen nehmen wir sie eben auch und haben sie halt eben auch von modernen, von zeitgenössischen, jungen, jetzigen, heutigen MusikerInnen bearbeiten lassen. Und in einer ja, aktuellen Form kommen sie dann auch auf die Bühne. In ganz unterschiedlichen musikalischen Facetten, mal relativ traditionell, jazzmäßig, mal auch durchaus abstrakter oder je nachdem in der eigenen musikalischen Sprache der jeweiligen BearbeiterInnen.
Ja, das klingt so, als wäre das auch eine sehr emotional aufwühlende Arbeit gewesen. In den Archiven kann ich mir vorstellen, kann ich mir auch vorstellen, dass es im Konzert so ist. Und es klingt für mich auch so, dass ihr durchaus auch eine politische Botschaft senden wollt. Das ist ja immer eine große Streitfrage. Also ist Kultur politisch oder nicht? Ist euch das auch wichtig, euren MusikerInnen mitzugeben, eine Haltung zu haben, und das zu fördern?
Auf jeden Fall. Und das ist für uns sehr wichtig. Also jetzt dieses Jahr, das Jahr 25, ist im Deutschen Musikrat, hat ja sozusagen so ein bisschen das Oberthema Demokratie, was sich in verschiedenen Projekten dann eben auch in der Arbeit der Klangkörper und der Projekte widerspiegeln soll. Ich finde es auch gar nicht so einfach, da den richtigen Ton oder den richtigen Approach zu finden. Auf die Antwort auf die Frage, ist Musik politisch oder nicht? Wie soll man das diskutieren? Für mich ist die Antwort ganz klar ja. Aber wie dann diese Umsetzung stattfindet, ist dann nochmal eine andere Sache. Und ich finde, es ist mit unserem Projekt ist es uns diesmal, finde ich, sehr schön gelungen, ja, diese verschiedenen Facetten unter einen Hut zu bringen. Also, weil wir hatten dann auf der Arbeitsphase eben auch Besuch von Dörte Schmidt, der das Projekt und diese Akten und die Arbeit in den Akten den jungen MusikerInnen auch nochmal vorgestellt hat. Da ist schon wirklich sehr viel Energie freigesetzt worden. Also die jungen Musikerinnen und Musiker interessieren sich sehr für diese Thematik. Und wir leben ja auch nun wirklich in einer Zeit, wo diese Prozesse auch wieder ganz deutlich und ganz wichtig werden, dass Personen einfach willkürlich wegen verschiedener Parameter auf einmal nicht mehr die gleichen Rechte haben und gesellschaftlich geächtet werden und so weiter und so fort. Diesen Prozess ist ja nun wirklich sehr aktuell und das so anschaulich zu machen und sich damit zu beschäftigen, ist für die jungen Musikerinnen und Musiker sehr wichtig und wie du gerade schon gesagt hast, auch durchaus emotionaler Prozess gewesen und auch immer noch bei den Konzerten. Das ist richtig. Am schönsten finde ich natürlich, wenn sich das auch in der Musik selber und nicht nur so in so einem darum gebauten Kontext dann stattfindet. Und das ist ja bei uns in der Jazz- oder improvisierten Musik durchaus der Fall. Also das Kernstück irgendwo auf der Welt, was wir anfangs auch gehört haben, habe ich deswegen ganz bewusst auch so gehalten, dass es eben, ja, es wird ja vom Jazz immer gesagt, es sei so auch ein Abbild der Gesellschaft und der demokratischen Prozesse, die so ablaufen. Und das ist natürlich so ein bisschen so ein Klischee, aber es ist auch sehr viel Wahrheit darin enthalten. Denn also wir spielen das Stück immer so, dass ich bei den, also ich vielleicht vorweg, alle anderen Stücke sind Partituren, die sind komplex ausnotiert von den Komponisten und Arrangeurinnen. Die werden dann eingeprobt und studiert, genauso wie man das halt kennt. Da ist natürlich auch Platz für Improvisation, da gibt es Solos und so weiter. Aber es ist trotzdem eben im Grunde die musikalische Vision des Arrangeurs oder der Arrangeurin. Und in dem Fall von dem Titelstück Irgendwo auf der Welt haben wir eben kein Arrangement erstellen lassen, sondern ich habe die Musikerin gebeten, einfach die Melodie, das Stück auswendig zu lernen. Das mussten die dann alle auswendig können, bevor die Arbeitsphase losgeht. Und dann haben wir, und jetzt improvisieren wir das immer gemeinsam in einem halt knapp 25-köpfigen Orchester. Das heißt, ich gehe dann auch von der Bühne und es fängt irgendwie an und hört irgendwie auf. Und es ist halt dieses Stück, es ist eine Version, die ist mal wunderschön getragen, mal ist es sehr geräuschhaft, neues. Droney, es kommt mal ein Rhythmus, mal kommt keiner. Und es ist wirklich eben eine Live- und Echtzeit-Aushandlung dieser Musik als Orchesterimprovisation. Das ist ja insofern auch nicht, das ist ja auch nichts Revolutionäres oder Neues, aber in diesem Kontext entfaltet das dann wirklich so eine ganz unmittelbare Wirkung, weil das eben ja das ist, was in dem Moment von dieser Gruppe von Menschen musikalisch auf der Bühne passiert, wenn sie an dieses Stück denken oder an diese Melodie denken. Und das ist für mich eine sehr schöne Erfahrung gewesen, dass das so funktioniert hat. Ich habe mir das so ausgemalt, aber es ist natürlich auch so ein bisschen risky business. Man weiß nie, was passiert. Mal wird es irgendwie super, mal wird es ein bisschen, mal funktioniert es auch nicht so gut. Aber das ist dann auch irgendwie Teil des Prozesses. Das macht unheimlich viel mit der Gruppe, ja, diese Freiheiten zu haben und eben diese ganz direkten Verbindungen untereinander zu schließen und nicht eben immer nur über den, ja, Leiter, der da vorne steht, oder über die geschriebenen Noten des Arrangeurs oder der Arrangeurin.
Ja, sehr cool. Vielen Dank, Nils. Ja, Lilly, also wir haben gehört von Nils, dass die Arbeit mit diesen Stücken aus den Entschädigungsakten für das Team von Bujazzo schon emotional durchaus ja, eine besondere Sache war. Wie ist es euch als MusikerInnen, als InterpretInnen gegangen, sich damit auseinanderzusetzen?
Ich denke, es hat auf jeden Fall sehr viel Gesprächsstoff gegeben, der dann einfach immer wieder in den Runden aufgekommen ist. Und ich glaube, unsere Truppe ist generell sehr aware, was die Zeit damals betrifft. Und ich glaube, uns ist allen wichtig, dass das auch transportiert wird. Aber natürlich war das dann ein intensives Thema, würde ich mal so sagen. Aber ich glaube, uns hat es allen sehr Spaß gemacht, das zu bearbeiten, und genau, uns war das auch wichtig, dass wir das so auch transportieren dem Publikum.
Eine Frage an euch beide. Ihr habt das Programm ja jetzt schon ein paar Mal gespielt. Was gab es so für Reaktionen aus dem Publikum? Und seid ihr mit dem Publikum irgendwie schon in Austausch gekommen, wo ihr gemerkt habt, dass das vielleicht noch mal was mit dem Publikum auch macht?
Ja, also ich habe schon viele Reaktionen erhalten, dass das eben ein Thema ist, das tatsächlich auch sehr aktuell ist in den heutigen Zeiten, würde ich mal so behaupten. Und habe sehr viel positive Rückmeldungen bekommen von Menschen, die gemeint haben, hey, das ist sehr interessant, dass man dieses Thema aufgreift, das bearbeitet, Gesprächsstoff liefert.
Ja, mir ging es auch so, dass ich eigentlich immer das Gefühl hatte, dass es sehr gut an das Publikum andocken kann, dass viele das als aktuelles, relevantes Thema empfinden und dann entsprechend auch durch die Musik und die Ergebnisse da auch entsprechend berührt werden. Also wie gesagt, dieses Kernstück mit dem Irgendwo auf der Welt hinterlässt, glaube ich, schon jedes Mal eine besonders nachhaltige Wirkung, weil es eben auch, weil es halt sehr schön sein kann, aber auch sehr, sehr hässlich, sehr dissonant. Es ist so beides, es vereint alles so ineinander und es ist eben diese Unmittelbarkeit dieser Improvisation, das Wissen, dass es jetzt wirklich von den jungen Musikerinnen kommt, was da gerade passiert, dass es nicht vorgefertigt ist, dass es im Moment entstanden ist und dann ist es eben auch noch diese dann doch sehr schöne Melodie mit diesem und der Text ist dann ja auch im Grunde noch sehr passend und schafft noch so ein übergeordnetes Assoziationsfeld, in dem es dann doch sehr an die Nieren gehen kann, sage ich mal. Das löst sich schon für mich ein auf den Konzerten jedes Mal. Und ich finde auch schön, wir spielen ja auch sehr unterschiedliche Konzerte. Wir spielen mal auf dem Kirchentag, wir spielen auf dem Jazzfestival, wo sonst vielleicht eher, ja, so traditionelle, konventionellere Big Band Musik gespielt wird. Aber wir haben jetzt auch letzte Woche auf dem Mörs Festival gespielt. Das ist im Grunde so eine Art Anarcho-Punk-Festival, wo wirklich ganz krasse Sachen sonst laufen. Da waren wir dann im Grunde fast der konventionellste Act. Da haben wir dann eben in diesem Programm auch Möglichkeiten, an diese unterschiedlichen Publikumsformen auch anzudocken und jedes Mal über dieses Thema auch, ja, einen Verbindungspunkt zum Publikum zu finden und eben nicht nur über eine bestimmte Jazz-Stilistik, die man jetzt da bedient, so, ne? Das ist schon sehr schön.
Ich hätte ja auch von der Seite des Orchesters fällt mir auch ganz stark auf, dass eben abhängig dann von der Location, vom Anlass, dass wir die Musik da auch so ein bisschen dran anpassen, würde ich sagen, und dorthin bringen, wo wir für uns denken, dass sie jetzt gerade dort ihren Platz haben sollte. Was mir auch sehr stark auffällt, ist eben, jedes Konzert hat dann irgendwie oder bekommt dann irgendwie eine andere Tiefe. Und wenn wir jetzt als Beispiel irgendwo auf der Welt nehmen, das spielen wir ja jedes Mal anders und mir kommt einfach vor, der Text und die Melodie, das sickert alles. Also in jedem Konzert transportieren wir das dann auch irgendwie anders und verstehen es aber auch dann anders und besser. Also irgendwie macht es dann total Spaß, jedes Konzert zu sehen. Aha, was kommt heute hier raus? Was haben wir heute noch nicht in der Musik entdeckt, was wir heute schon entdecken werden?
Ja, voll schön, wie ihr beide sagt. Das ist ja einfach auch das Spannungsfeld zwischen Bühne und Publikum sozusagen ist, das viel Neues ausmacht. Und Nils und ich, wir haben vorhin schon kurz gesprochen und es sei noch gesagt, wenn Sie Lust haben, noch mal ein bisschen was anderes zu hören, gibt es auf der Website vom Bujazzo gibt es ja auch noch mal andere Eindrücke aus eurer Probenarbeit. Das sind kurze Snippets von eigenen Arrangements von euch, Bujazzo-MusikerInnen, also womit ihr angefangen habt und wodurch ihr euch als Gruppe auch geformt habt, so ein bisschen, um sich kennenzulernen musikalisch. Dass sie als Publikum vor dem Konzert sich das einmal anhören, ah, es kann so klingen, aber im Konzert wird es dann halt ganz anders klingen und das ist ja wirklich auch die große Stärke des Jazz, also die unglaubliche Varietät und Flexibilität, dass immer was Neues passiert. Und apropos Neues, es ist jetzt ganz unterschiedlich. Lili, du bist seit diesem Jahr Mitglied des Bujazzo. Nils ist schon lange dabei und wir haben gerade gesprochen, also deine Amtszeit sozusagen endet in diesem Jahr. Ihr seid jetzt unterschiedlich lang beim Bujazzo dabei, aber was habt ihr in der Zeit, wo ihr schon dabei seid oder dabei wart, was habt ihr Neues in der speziellen Arbeit in diesem Ensemble oder Orchesterteam gelernt, was ihr woanders vielleicht nicht gelernt habt?
Bei mir ist ein ganz starker Punkt Professionalität, Pünktlichkeit und so weiter und so fort, was man halt oft in kleinen Ensembles nicht so stark braucht wie in diesem Riesenensemble. Für mich ganz speziell, weil ich bin Sängerin, ist es eine super Erfahrung, mit anderen SängerInnen zusammenzuarbeiten, weil das ist man, glaube ich, nicht gewohnt. Und als Sängerin steht man oft alleine auf der Bühne und dieses Vokalensemble, es macht sehr viel Spaß. Man lernt so viel voneinander. Genau, das soll es einfach öfter geben, meiner Meinung nach. Ich glaube, das sind meine ganz persönlichen Dinge, die ich besonders im Bujazzo gelernt habe.
Ja, bei mir ist, wie gesagt, ich bin ja jetzt seit ungefähr 14 Jahren oder 15, so genau kann man es nicht mehr ausrechnen, im Leitungsteam des Bundesjazzorchesters. Ja, es ist einfach eine wahnsinnig schöne Art, musikalisch zu arbeiten, weil man eben im Grunde mit einem professionellen Klangkörper arbeiten kann. Die MusikerInnen des Bujazzo sind im Grunde junge ProfimusikerInnen, die auf diesem Niveau auch performen können. Und man kann im Grunde alles mit denen spielen, was man mit einer professionellen Band auch spielen könnte. Es ist dann nicht irgendwie, dass man da einfachere Stücke oder sowas spielt. Und vielleicht sogar fast noch mehr hat man eben die Möglichkeit dadurch, dass im Grunde alle, was so diese Neugier und dieses explorative Element ist in diesem Alter, jetzt mal zwischen 18 und 22, Anfang 20, einfach am stärksten ausgeprägt. Ne? Das heißt, im Grunde habe ich mit die aufregendsten oder ja, experimentellsten oder auch schwierigsten Sachen oder so, ne? Eigentlich oft mit dem Bujazzo umgesetzt, weil da einfach diese große Neugier da ist und dann eben auch die Möglichkeit, das auf so einem professionellen Level umzusetzen. Das heißt, Sachen, wo man wirklich sagen kann, wir haben dann immer diese Probenphasen und dann kann man auch mal was richtig Schweres mitbringen und sagen so, hey, das üben wir jetzt und dann können wir das. Und dann hat man irgendwie wirklich die Möglichkeit, sowas ja, Außergewöhnliches auch zu erreichen musikalisch. Das ist vielleicht die musikalische Seite und natürlich ist es auch wahnsinnig bereichernd und erfüllend, eben mit dieser Generation von MusikerInnen über die Jahre so einen engen Kontakt zu haben, auch zu sehen, was Womit beschäftigen die sich musikalisch, inhaltlich? Was sind so die neuesten Strömungen? Was passiert da Neues? Und jetzt über diese lange Zeit habe ich das natürlich auch gesehen, wie sich das dann so verändert und was so wichtig wird. Und das ist für mich eine sehr schöne Sache, da so nah dran zu sein und dann auch so eine ganze, ja, Generation von MusikerInnen ja, heranwachsen zu sehen. Theresia Philipp, die jetzt mit mir zusammen im Leitungsteam ist, war in der ersten Besetzung, die ich geleitet habe, als Teilnehmerin noch dabei. Sondern das ist ja eine ganz normale Entwicklung, dass man sich dann in 10 Jahre später steht man sich dann als KollegInnen und Kollege nebeneinander und arbeitet gemeinsam so. Ja, das beschreibt das vielleicht so in a nutshell. Das ist natürlich unglaublich viel zu erzählen, was da so passiert ist in den verschiedenen Besetzungen. Ich weiß nicht, wie viel, ich glaube, sieben unterschiedliche Besetzungen habe ich ja mindestens erlebt jetzt. Das sind eine ganze Menge Leute mit ihren unterschiedlichen musikalischen und persönlichen Facetten.
Ja, Lilly, vielleicht magst du noch mal kurz für all diejenigen, die nicht so genau wissen, wie das Prozedere ist, noch mal sagen, wie man überhaupt Teil des Bujazzo wird.
Genau, also man wird Teil, indem man sich bewirbt. Dieses Orchester oder diese Big Band besteht immer aus BewerberInnen aus Deutschland, hauptsächlich aus Deutschland oder aus Studierenden, die eben irgendwo in Deutschland an einer Hochschule studieren. Man kann sich bewerben. Das Limit ist 22 Jahre. Und genau, also zuerst schickt man mal die Bewerbung hin und wird dann eingeladen oder eben nichts. Und dann gibt es eine mehrtägige Bewerbungsphase, wo man dann eben vorsingt und ein kleines Vorsprechen hat. Und dann wird man genommen oder nicht. Das ist dann eine zweijährige Besetzung. Man hat dann Probephasen, die sind dann natürlich geblockt, weil wir kommen ja alle aus allen Winkeln des deutschsprachigen Raums. Und dann gibt es auch im Jahr verteilt diverse Konzerte. Genau, wir sind auch doppelt besetzt. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ich das Konzert nicht singen kann, dann gibt es auch eine andere Altistin, die singt es dann. Und wir sprechen uns so ab und dann spielen wir.
Wir haben ja leider also nur einen Audio-Podcast, deswegen können die Zuhörerinnen jetzt deinen Hoodie nicht sehen, auf dem Esther steht. Das scheint ein Bandpulli zu sein von deiner Band. Esther heißt sie. Und ich habe gelesen, du singst auch in verschiedenen Big Bands, Orchestern und bist auch als Solokünstlerin unterwegs. Das heißt ja, ihr habt alle schon einen ganz eigenen künstlerischen Background. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch super interessant ist mit den anderen zu sprechen, was sie machen, wie sie was machen. Hast du da auch Sachen kennengelernt, wo du denkst, oh, super bereichernd, auch für meine Arbeit einfach zu sehen, was die anderen wie machen?
Auf jeden Fall. Und das in allen verschiedenen Facetten. Also man kommt ja dann nach den Proben, vor den Proben, wann immer man sich sieht, kommt man halt auf jeden Fall zum Reden. Und da geht es ja dann nicht nur um musikalische Sachen, wobei wir sehr, sehr viel Musik auch austauschen, die wir gerade cool finden, teilweise auch dann zum Spielen kommen. Aber es geht da um so viele Sachen. Also wie bookst du deine Konzerte oder jetzt hast du den Merch angesprochen. Ja, stimmt, ich habe gerade den Easter-Pulli an. Wie machst du Merch? Machst du überhaupt Merch? Wie funktioniert der Musikmarkt? Stellst du deine Sachen auf Spotify oder nicht? Also das sind so ganz viele kleine Diskussionen und Austauschmöglichkeiten und ja, man lernt extrem viel und ich glaube, wir sind auch alle in dieser Phase, wo wir ganz, ganz viel ausprobieren und so ein bisschen gemeinsam wachsen, obwohl jetzt jeder Mensch was anderes macht und was ganz was Eigenes.
Ja, also auch in der Hinsicht ein total wichtiges Projekt, ja, das vom Deutschen Musikrat kommt. Ja, und bei diesem Programm, das ihr jetzt spielt, kann ich mir auch vorstellen, dass du vielleicht den einen oder anderen neuen Song entdeckt hast. Gibt es einen Lieblingssong aus dem Programm?
Tatsächlich sind sehr viele der Songs, die wir singen, gar nicht so neu für mich, weil ich viele Jahre so ein bisschen Kabarett auch gemacht habe. Hauptsächlich mit Georg Kreisler Liedern, die ja auch sehr kritisch sind, würde ich jetzt mal so sagen. Aber es ist cool, in diese Welt einzutauchen, weil man doch eher andere Dinge macht. Und mein Lieblingslied ist, denke ich, schwierig. Entweder irgendwo auf der Welt, weil wir das jedes Mal anders singen und der Song so viel Tiefe hat, obwohl es eine ganz einfache Melodie mit einem ganz einfachen Text ist. Oder ich weiß nicht, zu wem ich gehöre.
Kannst du sagen, warum? Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre. Was ist das, was dich da so reizt?
Es ist ein bisschen absurd, würde ich sagen. Also der Text ist ja, ich weiß nicht, zu wem ich gehöre. Ich bin doch zu schade für einen allein. Wenn ich jetzt gerade dir Treue schwöre, wird wieder ein anderer ganz unglücklich sein. Also ich finde diesen Text einfach, ja, er ist ein bisschen frech. Er greift aber auch so ganz aktuelle Themen auf, was Feminismus betrifft, würde ich jetzt mal so sagen. Also man kann sich den gern dann mal zu Hause durchlesen und dann wird man einfach ganz, ganz viele Dinge finden, die tatsächlich nach wie vor aktuell sind und total gut in unsere, ja, in diesen Diskurs passen.
Ja, wunderbar. Wir hören jetzt einfach zum Abschluss unseres Interviews einmal zusammen in Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre hinein. Dann müssen die Zuhörerinnen gar nicht groß warten. Und ich danke Lilli Kornhuber und Nils Klein für eure Zeit, eure Einblicke. Und ich denke, wir können uns alle auf das Konzert mit dem Buyazzo sehr, sehr freuen. Es wird ein ganz besonderes werden. Vielen Dank.
Vielen Dank auch.
Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre. Ich bin doch zu schade für einen allein. Wenn ich jetzt grad dir Treue schwöre, wird wieder ein anderes unglücklich sein. Ja, soll denn etwas so Schönes nur einem gefallen, die Sonne, die Sterne.
Young Euro Classic, der Podcast.